Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es wird ernst für Reni Benko. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat jetzt offiziell Anklage gegen den Signa-Gründer erhoben. Was in der Anklage drinnen steht, wie die Strategie der Wicker SDA aussieht und was Benko noch drohen könnte, darum geht's heute. Renate Graber und Jakob Flügel, beide aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhebt jetzt also Anklage gegen Reni Benko. Was wirft man denn dem Signa-Gründer jetzt genau vor?
Ja, also im ersten Durchgang ging es um zwei Punkte. Das ist die betrügerische Krida. Kurz zusammengefasst soll er Gläubiger und Gläubigerinnen geschädigt haben, indem er nämlich Vermögen zur Seite geschafft hat. All das, was wir jetzt besprechen, muss man gleich dazu sagen vielleicht, sind Vorwürfe und es gilt immer noch die Unschuldsvermutung für René Benko, der diese Vorwürfe im Übrigen auch bestreitet. Dazu kommen wir dann aber noch. Wichtig ist vorweg gleich mal die Rahmenhandlung sozusagen zu schildern. Das Ganze spielt im Insolvenzverfahren des René Benko. Es sind ja nicht nur Signa-Gesellschaften in Konkurs, sondern auch René Benko als Unternehmer selbst. Das heißt, auch er ist pleite und in diesem Rahmen des Insolvenzverfahrens soll er, und das ist der Vorwurf der WKStA, seine Gläubiger und Gläubigerinnen geschädigt haben. Die Masseverwalter sind ja dabei, Geld aufzustellen und möglichst viel Geld zusammenzusammeln, um die Gläubiger noch befriedigen zu können oder jedenfalls Quoten auszahlen zu können. Und dieser Topf, aus dem man dieses Geld nimmt, diesen Topf soll er geschmälert haben. So kann man das zusammenfassen. Bei dieser ersten Anklage geht es zum einen um eine Mietzinsvorauszahlung, die er für eine Villa, in die die Familie einziehen wollte und später dann auch eingezogen ist, auf der Hungerburg, das ist eine Anhöhe bei Innsbruck, da hat er ungefähr 360.000 Euro bezahlt, wobei er auch Betriebskosten vorausgezahlt hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eine Schenkung in der Höhe von 300.000 Euro, die René Benko an seine Mutter Ingeborg getätigt hat. Das war Ende des Jahres 2023, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als dann die Signa Holding pleite gegangen ist. Das war die erste Gesellschaft, die pleite ging. Das sind einmal die zwei Punkte. In Summe geht es um den Vorwurf, dass er seine Gläubiger geschädigt habe oder dass der Schaden gewesen sei, 667.566,67 Euro. Das erschließt sich aus der Anklageschrift, die wir heute auch bekommen haben oder die uns jedenfalls zur Verfügung steht sozusagen.
Mhm. Jakob, René Benko soll also zwei Dinge getan haben. Auf der einen Seite seine Mutter sehr viel Geld geschenkt haben und Miete vorausgezahlt haben. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, mit dieser Schenkung an die Mutter. Wie verteidigt René Benko das selbst?
René Benko soll, wir bewegen uns da übrigens im Herbst 2023, also wo es wirklich gerade besonders kriselt bei der Signa und wo dann auch die erste große Gesellschaft, die Signa Holding, Insolvenz anmeldet. Und zu dieser Zeit bekommt er von seiner Mutter 1,5 Millionen Euro geschenkt. Das wäre soweit mal irgendwie okay, das ist auch mehr oder weniger unstrittig. Und dann macht Benko etwas, er überweist davon 300.000 Euro zurück. Und da sagt die WKStA jetzt, dadurch hat er Gläubiger geschädigt, weil diese 300.000 Euro sind nicht mehr in seinem Vermögen.
Darf ich da ganz kurz zwischenhaken? Was heißt Gläubiger geschädigt? Vielleicht müssen wir das auch ganz kurz erklären. Er gibt dieses Geld weg. Was bedeutet geschädigt in diesem Fall?
Gläubiger sind ja die Personen, denen er Geld schuldet, also die Ansprüche haben gegen Benko. Und die haben natürlich die Möglichkeit, wenn Benko Schulden bei ihnen hat, auf sein Vermögen zuzugreifen. Und wenn er jetzt sein Vermögen schmälert, indem er zum Beispiel diese 300.000 Euro wegüberweist woanders hin, dann ist dieser Haftungsfonds, auf den die Gläubiger zugreifen können, ist geringer. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die leer ausgehen.
Das heißt, René Benko schuldet mir Geld, ich hätte gerne mein Geld zurück, hole es mir eben über sein Vermögen und René Benko kann dann, oder beziehungsweise ist der Vorwurf, sagen, da ist gar nichts mehr da, kannst du nichts holen.
Genau, also die Argumentation der WKStA ist, dass dieser Haftungsfonds bewusst oder vorsätzlich zumindest geschmälert wurde durch Benko und daher das Delikt der betrügerischen Krida vorliegt. Und Benko verteidigt sich, der sagt, es gab einen guten Grund, warum er diese 300.000 Euro zurücküberwiesen hat an seine Mutter. Er sagt, er hätte diese 1,5 Millionen Euro von seiner Mutter geschenkt bekommen für die persönliche Lebensführung seiner Familie. Und er sagt, er hat nicht alles gebraucht davon, von diesen 1,5 Millionen Euro, deshalb hat er halt einen Teil zurücküberwiesen, diese 300.000 Euro.
Vielleicht muss man da sagen, das Ganze spielt ja im Insolvenzverfahren des Rhône Benko. Das ist der Rahmen sozusagen dieser Handlung. Rhône Benko, nicht nur die Siegner-Gesellschaften sind pleite gegangen, sondern auch Rhône Benko selbst als Unternehmer hat doch viele Schulden angehäuft, hat sehr viele Gläubiger. Und in dem Rahmen geht es immer um diesen Haftungsfonds, von dem Jakob schon geredet hat. Also in diesem Rahmen gibt es einen Masseverwalter und der ist jetzt dabei, auch parallel zu allem Strafrechtlichen dabei, einfach alles zu verwerten und zu versilbern, was man zu Geld machen kann, damit die Gläubiger das bekommen. Und genau dieser Haftungsfonds soll geschmälert worden sein durch ihn.
Der zweite Vorwurf, der bezieht sich eben auf einen Mietzins, den Rhône Benko im Vorfeld gezahlt haben soll. Können wir den nochmal aufdröseln und wie schaut da die Verteidigung von Rhône Benko selbst aus?
Ja genau, da geht es um eine Villa eben auf der Hungerburg in Innsbruck und in die wollte die Familie wieder einziehen. Die hat gehört einer Tochtergesellschaft der Stiftung und Rhône Benko hat irgendwann beschlossen und zwar so, wie die WKStA sagt und da beruft sie sich auf Zeugenaussagen aus eigenem, hat er beschlossen, er möchte eine Mietzinsvorauszahlung leisten. Die hat eben 360.000 Euro betragen und er hat auch noch Betriebskosten im Vorhinein bezahlt. Das Problem dabei ist, dass diese Villa gar nicht bewohnbar war. Es gab nämlich einen Wasserschaden, einen Hangrutsch und die Villa konnte erst Ende 2024 dann bezogen werden.
Ein Bastler-Hit.
Ich bin jetzt nicht sicher, Ende 2024, jedenfalls viel später bezogen werden und trotzdem hat er so viel vorausgezahlt. Die WKStA sagt, das sei wirtschaftlich nicht vertretbar, es sei auch quasi unvernünftig oder unüblich, dass Private solche Mietzinsvorauszahlungen leisten. Und um jetzt zur Stellungnahme und zur Darstellung von Rhône Benko zu kommen, er sagt, das sei gar nicht unüblich, das sei in dieser Branche und er bewegt sich ja in der Immobilienbranche oder er hat sich in der Immobilienbranche bewegt, das sei durchaus üblich und er hat dafür 4 Jahre im Voraus bezahlt und er hat sich in seinen Aussagen, das steht jedenfalls so auch in diversen Abschlussberichten, aber auch in der Anklage drinnen, also er hat sich anscheinend geirrt, er hat gesagt, also dieser Wasserschaden sei schon früher eingetreten gewesen, das will die WKStA aber widerlegen können, also die beziehen sie sich auch auf Mails, die es gegeben hat, da ging es halt um Einrichtung und um Architektenmails, die alle schon davon ausgegangen sind, dass ein Wasserschaden auch repariert werden muss. Der Rest dieses Betrags sind die Betriebskosten.
Wenn ich das aber richtig verstehe, all diese Ausgaben, eben das Geld, das an die Mutter gegangen sein soll und eben diese Vorauszahlung für den Mietzins, das ist alles in dem Bereich passiert, in dem Zeithorizont, wo sich schon abgezeichnet hat, dass dieser Konkurs bevorstehen könnte. Ist das richtig?
Genau.
Weil sonst wäre es ja kein Problem, oder?
Genau, das ist der Vorwurf, dass also Rhône Benko ja auch immer wieder gesagt hat, er hat jetzt Schenkungen von seiner Mutter bekommen, weil es schon finanziell knapp war, um eben die Lebensführung seiner und die seiner Familie sicherstellen zu können. Und er hat ja damals auch diverse Ausgaben gehabt. Er hat ja zum Beispiel Ende November 2023, also ich erinnere nochmal dran, da ist die Signa Holding gerade umgefallen, nämlich an diesem Tag, hat er ja auch Garantien übernommen. Das heißt, er hat versprochen, dass er da selber einzahlt in die Insolvenz. Man wollte damals noch einen Konkurs abwenden, was nicht gelungen ist. Also er hätte laut WKStA bereits wissen müssen, dass er pleite geht.
Wenn er das wusste, wenn sich das bereits abgezeichnet haben soll, wo kommen dann diese großen Geldsummen her, die man offensichtlich noch ausgeben konnte, beziehungsweise der Vorwurf, dass man es ausgegeben hat? Ich meine, wenn man Konkurs geht, dann ist man normalerweise nicht so flüssig.
Das ist quasi im System des Lebens von Rhône Benko einfach so vorgesehen. Rhône Benko hat Stiftungen gegründet. Seine Mutter ist allerdings Begünstigte. Wir sprechen von der Laura Privatstiftung vor allem und von der Ingbe Stiftung, die ist in Liechtenstein daheim. Und diese Stiftung hat Ausschüttungen getätigt. Das ist alles ganz normal an die Mutter und die Mutter hat ihm das weitergeschenkt. Also das heißt, er hat sehr viel und vor allem in den Jahren kurz vor der Pleite hat er sehr viel lukriert über Schenkungen, über Darlehen, die er in dem Bereich bekommen hat. Das ist sozusagen sein privater Bereich, wenn man das so sagen will. Diese Privatstiftungen gehören zwar niemandem, aber zugerechnet werden sie Rhône Benko.
Begünstigt heißt in diesem Fall?
Dass sie das Recht hat, auf Ausschüttungen zum Beispiel zu bekommen.
Das heißt, sie kann auf dieses Geld zugreifen und Geld darauf von beziehen?
Ja, de facto war es so, dass sie beantragt hat bei der Stiftung, sie möchte gerne eine Ausschüttung. Dann hat sich der Stiftungsvorstand flapsig nacherzählt zusammengesetzt, hat das beschlossen. Sie hat die Ausschüttung bekommen und hat es in 0, nichts weitergegeben und weitergeschenkt an ihren Sohn.
Gut, also so auf jeden Fall die Vorwürfe. Was natürlich auch interessant daran ist, wie will denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf diese Vorwürfe gekommen sein? Was waren da die Hinweise, was war da der Weg?
Naja, als die Signa zusammengebrochen ist, gab es natürlich eine sehr breite mediale Berichterstattung dazu und bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind dann laufend ganz, ganz viele Anzeigen eingetrudelt, also zum Teil eine Sachfalschdarstellung pro Tag, also da gab es schon sehr viele Verdachtsmomente. Das ist das eine und da hat die WKStA dann schon begonnen zu ermitteln. Mitteln. Und das andere ist, dass es dann mehrere Insolvenzverfahren gegeben hat. Sowohl das persönliche Insolvenzverfahren bei Benko als auch in seinen Gesellschaften. Und da schauen dann Insolvenzverwalter, die sich dann darum kümmern, schauen sich ganz genau an, wo ist da Geld geflossen, wo ist möglicherweise Vermögen verschoben worden. Und da sind auch weitere Verdachtsmomente entstanden, die dann noch zur Anzeige gebracht worden sind. Und die WKStH hat natürlich viele Ermittlungsmethoden. Sie kann zum Beispiel Zeuginnen einvernehmen.
Reden wir kurz über René Benko als Person, beziehungsweise wie es ihm gerade geht. Der sitzt ja derzeit in Untersuchungshaft, hat schon öfter Anträge auf Enthaftung gestellt, die sind aber immer abgelehnt worden. Warum eigentlich spielt da die jetzige nicht rechtskräftige Anklage auch irgendwie mit rein?
Ja, auf jeden Fall hat das Gericht jedes Mal festgestellt, dass immer noch Tatbegehungsgefahr gegeben ist und ein dringender Tatverdacht. Das ist sowieso Voraussetzung, um jemanden in Untersuchungshaft zu setzen. Und sie ist nicht näher getreten der Darstellung der WKStA, die ja in solchen Dingen auch ein Wort mitzureden hat und ihre Gegenanträge sozusagen stellen kann gegen eine Enthaftung. Die ist auch von Fluchtgefahr ausgegangen. Davon geht das Gericht nicht aus.
Was würde denn ein möglicher Freispruch in diesem Fall jetzt für Benkos U-Haft bedeuten?
Theoretisch eigentlich nichts, weil die WKStA ja verschiedene Verdachtsmomente hat und in mehreren Strängen ermittelt. Also die WKStA könnte behaupten, es gibt in anderen Kausen sehr wohl noch einen dringenden Tatverdacht und auch eine Tatbegehungsgefahr. Praktisch wird es schon so sein, dass ich glaube, wenn es mal einen Freispruch gibt, dass dann der Strafverteidiger des Herrn Benkos in der Haftverhandlung vor Gericht schon gute Argumente hat, zu sagen, so, jetzt gibt es mal einen Freispruch, jetzt möglicherweise folgen weitere Anklagen, aber Benko muss jetzt nicht weiter in Haft bleiben dafür.
Diese Tatbegehungsgefahr, die man bei René Benko vermutet, ganz kurz noch, Jakob, vielleicht auch zur Erklärung für die Zuhörer, was bedeutet das in ganz einfachen Worten?
Damit jemand in Haft bleiben darf überhaupt, muss es einen dringenden Tatverdacht geben. Das heißt, es muss wirklich schon eine gewisse Beweislage geben, die es wahrscheinlich macht, dass da eine Straftat passiert ist. Das ist das eine. Und zum anderen müssen Haftgründe vorliegen, zusätzlich wie zum Beispiel die Tatbegehungsgefahr. Also die WKStA sagt in dem Fall, es könnte sein, dass Benko, wenn er frei im Fuß wäre, weitere Taten begeht und deshalb muss er eben in U-Haft bleiben.
Jetzt haben wir es schon gesagt, ich glaube, du hast es auch schon gesagt und Renate, du auch, das ist eine nicht rechtskräftige Anklage. Man kennt nicht rechtskräftige Verurteilungen beispielsweise. Was heißt eine nicht rechtskräftige Anklage in diesem Fall?
Auch gegen eine Anklage gibt es wie gegen andere Schritte der Staatsanwaltschaft, eigentlich gegen fast alle, bis auf einen, gibt es immer die Möglichkeit, sich ans Gericht zu wenden und einen Einspruch einzulegen. Auch das ist möglich ab der Zustellung und die Zustellung dürfte eben am Dienstag passiert sein. Da hat er 14 Tage Möglichkeit, noch Einspruch einzulegen bei Gericht. Nachdem sich Norbert West, der Rechtsanwalt von René Benko, noch nicht geäußert hat dazu, weiß man nicht, ob das geschehen wird, aber die Anklage ist jedenfalls nicht rechtskräftig. Ob es wird, wird man sehen. Das ist dann eine Entscheidung des Gerichts, so es einen Einspruch gibt dagegen.
Das heißt, es ist aber theoretisch auch möglich, dass es nie zu dieser Anklage kommt.
Das ist theoretisch möglich, ja.
Mhm. Abgesehen von diesem Punkt, und wir sind um mögliche weitere Verfahrensstränge immer schon ein bisschen herumgesurft in diesem Gespräch, lass uns über die auch sprechen. Welche Punkte sind denn da noch offen? Welche drängen sich da am meisten auf?
Also insgesamt wird in der Causa Signa, wie es genannt wird von der WKStA, ich glaube mittlerweile in insgesamt rund einem Dutzend Verfahrenssträngen ermittelt. Es gibt zusätzlich auch Verfahren in Deutschland, in Italien und auch in Liechtenstein. Also da ist auch international viel los. Was in Österreich noch untersucht wird, ist zum Beispiel dieses berühmt-berüchtigte Chalet N in Oberlech am Arlberg. Da geht es darum, dass das offiziell als Hotel geführt wurde und als Hotel auch Corona-Förderungen bekommen hat während der Pandemie. Und die WKStA sagt, dass das Hotel eigentlich hauptsächlich von Benkos Familie und seinen Freunden und von Geschäftspartnern genutzt wurde und weniger ein Hotel war tatsächlich. Und deshalb sagt sie, das Hotel hätte diese Förderungen nicht beantragen und nicht bekommen dürfen. Und deshalb liege hier der Verdacht auf Fördermissbrauch bzw. Förderbetrug vor. Und es gibt auch einen Untreueverdacht, wenn man sagt, die Leute hätten zahlen müssen für ihre Zimmer dort in dem Hotel. Und in Italien gibt es auch einen großen Strang, wie schon erwähnt. Da geht es um den Vorwurf, dass Benko quasi der Kopf einer kriminellen Vereinigung gewesen sein soll. Und konkret geht es da um den Vorwurf, dass man Beamten und PolitikerInnen beeinflusst hätte, um zum Beispiel Genehmigungen zu bekommen für bestimmte Bauprojekte.
Ja, und dann gibt es auch noch den Vorwurf des sogenannten Geldkarussells. Da macht man Benko den Vorwurf, dass er in allerletzter Minute und auch seine Investoren um Geld gebeten habe und ihnen gesagt habe, er selbst würde auch nochmal einzahlen in die Gesellschaft. Also es ging darum, um Geldspritzen, um es kurz zu sagen. Und er habe auch zugesagt, dass er selbst auch einzahlen wird. Tatsächlich haben dann ein paar, sehr wenige Investoren noch Geld eingeschossen. Und das Geld, das er eingeschossen haben will, soll aber aus dem Geld der anderen Investoren, also man muss sich dieses Ringelspiel ungefähr vorstellen, gekommen sein. Dann gibt es auch noch den Vorwurf, dass er Waffen zur Seite gebracht hat, also sehr wertvolle Jagdwaffen, er ist ja Jäger. Dass er die zur Seite gebracht haben soll, da sind wir wieder bei dieser betrügerischen Krieder, mit der er Gläubigerinnen und Gläubiger geschädigt haben soll. Oder er soll im Tresor von Angehörigen wertvollste Uhren und Schmuck und so weiter versteckt haben. Das sind so ein paar der Vorwürfe, die da noch im Raum stehen. Da wird aber noch ermittelt.
Hat man eine ungefähre Idee, wann es hier oder ob es hier zu Anklagen kommen könnte? Ich meine, dass es jetzt zu dieser Anklage gekommen ist am Dienstag, das hat sich ja in den Wochen davor schon mehr oder weniger aufgebaut. Da gab es ja schon die verschiedensten Gerüchte rund um diese Anklage.
Also die WKSJA selbst schreibt, dass sie erstmals Anklage erhebt in der Causa Signa. BeobachterInnen gehen schon davon aus, dass wahrscheinlich weitere Anklagen folgen werden. Wir wissen es natürlich nicht. Es ist ein Ermittlungsverfahren, da kann immer alles passieren. BeobachterInnen gehen schon davon aus, dass es weitere Anklagen geben wird. Wann das passieren wird, das wäre unseriös, das vorherzusagen.
Es gibt auf jeden Fall in dem Akt etliche Abschlussberichte. Also es gibt ja Ermittler, die sogenannte SOKO Signa, die Kriminalisten, die halt die einzelnen Stränge recherchieren und ermitteln und dann in Zwischenberichten, dann, wenn sie aber fertig ermittelt haben, auch in Abschlussberichten an die WKStA weiterschicken. Nachdem es solche Abschlussberichte gibt, ist das auch ein Indiz dafür, dass mögliche weitere Anklagen kommen könnten.
Ich frage es nämlich auch deswegen, vielleicht ganz laienhaft gesagt, warum wartet man hier von Seiten der Justiz, unter Anführungszeichen, nicht zusammen, bis quasi mehrere Punkte aus recherchiert sind oder fertig für die Anklage? Warum jetzt dieser erste Punkt einmal?
Da gibt es zwei wichtige Gründe dafür. Der erste, ganz, ganz wichtige ist, dass sobald ein Beschuldigter in Untersuchungshaft sitzt, trifft die Staatsanwaltschaft ein besonderes Beschleunigungsgebot. Sie muss besonders schnell arbeiten, weil in Wahrheit eine Person, für die die Unschuldsvermutung gilt, in Haft sitzt. Das heißt, sie muss einfach schnell arbeiten und möglicherweise auch schnell zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Das ist der erste ganz wichtige Grund. Der zweite Grund ist, dass man offenbar schon auch aus der Vergangenheit gelernt hat von ganz, ganz großen Wirtschaftskausen, wo man versucht hat, unterschiedlichste Stränge wirklich bis zum Ende auszuermitteln. Und das hat dann oft jahrelang gedauert in den Ermittlungen. Und dann gab es halt einen Megaprozess, der nochmal ein paar Jahre lang gedauert hat. Und das will man insofern offenbar vermeiden, indem man so eine sogenannte Salami-Taktik anwendet und das wirklich Stück für Stück, Schritt für Schritt durcharbeitet, das Ganze.
Renate, Jakob, vielen Dank.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, Russlands Machthaber Wladimir Putin zeigt sich offenbar unbeeindruckt ob der Sanktionsdrohungen von Donald Trump. In der Nacht auf heute soll es erneut tote Zivilisten durch russische Angriffe im Osten der Ukraine gegeben haben. Trump hatte ja noch Anfang der Woche angekündigt, Putin eine 50-Tages-Frist zu setzen und die Ukraine wieder mit mehr Waffen versorgen zu wollen. Zweitens, im Linzer Stadtteil Auwiesen ist eine Fußgängerbrücke eingestürzt, offenbar weil ein LKW auf die Brücke geprallt ist. Zwei Personen sollen eingeklemmt worden sein. Die Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät zur Rettung der Personen an. Auf der Brücke dürfte sich glücklicherweise zum Zeitpunkt des Unfalls niemand befunden haben. Und drittens, ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes lässt derzeit die Wogen hochgehen. Sogenannte Wertsicherungsklauseln in Verträgen könnten nämlich jahrelang ungültig gewesen sein. Allen voran in Mietwohnungen könnte das bis zu 800.000 Wohnungen betreffen. Theoretisch könnten die Mieter nun ihr Geld bis zu 30 Jahre rückwirkend zurückfordern. Genauere Ausführungen dazu und welche Kriterien erfüllt werden müssen, haben die KollegInnen aus der Redaktion zusammengefasst. Sie finden das alles auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren Details zum restlichen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.